Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge von Hörbahn on Stage. Ich bin Uwe Kulnig und mein Gast bei Literaturradio Hörbahn ist Ludwig Steinherr. In dieser Sendung geht es um seine Novelle Verona kopfüber. Ich möchte mit ihm über sein Buch, seine Protagonisten, Verona, ihn selbst und den Rest der Welt sprechen. Wie schreibt er, wie arbeitet er und natürlich auch, wie sind seine weiteren Pläne? Mich interessiert ebenso der Mensch Ludwig Steinherr. Ich bin neugierig, was er uns zu erzählen hat. Herzlich willkommen bei der 87. Sendung Hörbahn on Stage. Ich freue mich sehr, dass Sie hier zu uns nach Schwabing in die Sendung gekommen sind. Herzlich willkommen.
Vielen Dank. Ich freue mich, dass ich da bin.
Mich interessiert, wie kommt es zu einer Universität Notre Dame in den USA?
Das war 2012, da hat der deutsch-italienisch-amerikanische Philosoph Vittorio Hösle mich an die University of Notre Dame eingeladen zu einer Lesungswoche, wo ich in verschiedenen Seminaren war. Das ist einfach so zustande gekommen, dass ich ihm, er unterrichtet dort Philosophie, Schwerpunkt Idealismus und gleichzeitig aber auch Literatur, und ich habe, weil ich ihn philosophisch sehr schätze, weil ich selbst auch über Hegel promoviert habe, habe ich ihm ein Gedichtband damals geschickt, und der hat ihn spontan so angesprochen, dass das eben damit endete, dass er mich da eingeladen hat zu dieser Lesungswoche.
Ist das eine christliche Einrichtung, eine kirchliche
Einrichtung? Das ist eine katholisch-irisch gegründete Universität, also eine riesige Universität. Mit sehr großem finanziellen Hintergrund. Also man muss sich vorstellen, wie eine Prairie, Oxford und Cambridge zusammen. Alles riesig und also auch, es war sehr intensiv dort, die Studenten. Also ich war da in mehreren Seminaren, die Studenten waren sehr intensiv vorbereitet, hatten alles gelesen, hatten da schon Aufsätze geschrieben, dann, und also vor allem auch aus ganz verschiedenen Fakultäten, von Theologie über Geschichte, über Germanistik, über Anglistik, und ganz verschiedene Studenten, die da gekommen sind. Das war sehr interessant.
Eine tolle Erfahrung wahrscheinlich.
Ja, war sehr schön.
Es fiel mir als erstes der Name auf, und da dachte ich mir, erst habe ich völlig falsch geschaltet, bei Notre Dame habe ich natürlich sofort nach Paris geschaltet, und dann richtig mit USA, und dann, dann habe ich mir das schon gedacht, so in der Art. Und ich finde, diese Auslandsaufenthalte sind schön einfach.
Ja, das war sehr schön, habe ich also in sehr, sehr gute Erinnerung. Ja,
dann ist mir aufgefallen, in Ihrem Lebenslauf ist, glaube ich, sogar erwähnt, dass Sie sehr engagiert sind für Amnesty International.
Ja, ich muss einschränkend sagen, ich war in den letzten 3-4 Jahren, war es zeitlich und natürlich auch Corona-bedingt nicht mehr so möglich. Ich war früher sehr viel, bin Mitglied in der Gruppe gegen Todesstrafe in München, und wir haben da jeden Monat einmal eine Mahnwache gemacht am Odeonsplatz, und das ist dann natürlich mit Corona dann praktisch weggefallen, und gerade diese Straßenarbeit war das, was mir also sozusagen am meisten entsprochen hat. Und das hat sich eben durch Corona sehr stark dann reduziert. Und dann habe ich jetzt so den Einstieg nicht mehr so gefunden. Auch deshalb, weil ich in letzter Zeit sehr viel zu tun habe.
Sie sind, ich bezeichne Sie mal etwas respektlos, als ein Großmeister der Lyrik. Und wie fühlen Sie sich mit Ihrem Ausflug ins Prosaische?
Das war völlig ungeplant. Hat sich ganz spontan ergeben. Und zwar, das hat angefangen. Also bis letzten August war ich reiner Lyriker. Und es fing damit an, dass wir in die Sommerferien gefahren sind. Und ich hatte mir da unter anderem einen Krimi eigentlich mitgenommen, einen englischen Krimi, den ich lesen wollte, den habe ich vergessen. Und das führte dazu, dass ich ganz spontan selbst eingeschrieben habe.
Super.
Und das hat mir dann so Spaß gemacht, kann ich sagen, weil ich zuvor Prosa praktisch nicht geschrieben habe. Und als ich fertig war, bin ich richtig in ein Loch gefallen. Und das nächste war, dass ich angefangen habe, Theaterstücke zu schreiben. Und dann ist eine ganze Reihe Theaterstücke entstanden, die auch veröffentlicht sind jetzt teilweise. Und als das sozusagen so ausrollte, habe ich plötzlich begonnen, ist mir die Idee zu dieser Novelle gekommen. Es ist übrigens nicht die letzte Novelle. Eine weitere ist gerade im Druck.
Ah, da sparen Sie mir eine Frage. Da können wir vielleicht nachher trotzdem noch ein Wort drüber reden. Ja. Was hat es mit den Theaterstücken auf sich? Sollen die aufgeführt werden? Haben Sie die aufgeführt?
Es gibt Pläne dazu. Bei zwei Theaterstücken, da bemüht sich gerade eine Schauspielerin drum. Ja. Da will ich jetzt nichts Genaueres sagen, aber.
Verstehe. Um was geht's da thematisch?
Ah, das ist schwer zu sagen. Das sind mehrere Stücke. Also das, was Sie auffüllen, sind zwei Einakter-Komödien.
Mhm. Komödien, oh.
Das sind Komödien. Ich habe auch anderes, aber das, was Sie jetzt konkret auffüllen.
Man sagt ja, Komödien sind besonders schwer zu schreiben. Tragödien ist relativ leicht im Verhältnis.
Ja, kommt drauf an. Also.
aber Komödien und... Aber Sie hatten diesen inneren... Das innere Lachen sozusagen dabei.
Ja, es hat sich, wie gesagt, es war eigentlich gar nicht geplant. Ich hatte all diese Dinge sind sehr spontan entstanden, aber mit großer Freude und großer Intensität. Und ich bin immer noch sehr, ja, vielleicht kann man sagen, das, was man dann nochmal neu hat, ist, dass man sozusagen den Anfang des Schreibens, diesen Rausch des Anfangs doch mal erfahren kann innerhalb der eigenen Kunst, wenn auch in einer anderen Sparte der eigenen Kunst, dass man, das macht mir seit einem Jahr große Freude. Toll. Das heißt nicht, dass ich aufgehört habe, Lyrik zu schreiben. Im Gegenteil,
das kann sich ja gegenseitig stimulieren. Ich finde das ganz interessant. Wenn Sie schreiben, jeder hat ja so seine eigene Stimme, die er hört, wenn er schreibt oder spricht oder so etwas. Wie ist das? Lachen Sie mit sich selbst, wenn Sie schreiben? Weinen Sie mit sich selbst?
Wie soll ich das sagen? Ich erlebe das schon ziemlich intensiv. Also das hat für mich schon einen sehr starken Sog. Also ich in den Phasen, wo ich Prosa schreibe ich dann wirklich, was ich bei Lyrik natürlich nicht mache, dann 7 Stunden am Tag und dann am Stück. Ich kann wirklich sagen, dass für mich die Figuren so ein Eigenleben führen. Also, dass ich selbst gespannt bin. Ich meine, ich habe natürlich eine Vorstellung, was ungefähr herauskommt. Aber im Detail ist man durchaus immer wieder überrascht, was die Figuren machen. Und das ist eigentlich die größte Freude dran, dass man diese Figuren erschafft, die dann doch ein Eigenleben haben.
Sie selber überraschen kann, sozusagen. Ja. Ja, das kann ich gut nachvollziehen. Auf Ihrer Webseite kann man sehen, dass Sie eine Gedichtauswahl auf Tschechisch haben.
Ja.
Wie kommt es dazu? Ist ja nicht, hat ja nicht jeder sowas.
Ja, also es sind mehrere meiner Bände übersetzt worden, vor allem ins Englische. Das war eben auch ein Anlass damals mit Notre Dame, das zu der Einladung, dass da eben in England ein Gedichtband von mir erschienen ist. Und ja, es läuft eigentlich immer gleich. Oder in Italien ist auch ein Band von mir übersetzt. Es läuft eigentlich immer auf dieselbe Weise, dass ein Übersetzer, in der Regel sind das selbst Lyriker, bei Lyrik zumindest, auf irgendwie sich begeistert von Werk, das übersetzt und dann in dem entsprechenden Land einen Verlag sucht, weil ich habe ja da gar keinen Zugang. Und genauso ist das auch mit dem tschechischen Band, die Klara Hurkova, die hat eine tschechische Lyrikerin, eine sehr gute, die aber auf Deutsch auch schreibt und die hat eben da aus Begeisterung die Gedichte übersetzt und hat dann da einen tschechischen Verlag dafür gefunden.
Also das läuft gar nicht so, wie das normalerweise über meinetwegen Frankfurter Messe läuft, dass dann die Lizenzen für Auslands Auflagen verkauft werden oder sowas.
Bei mir ist das alles immer so gelaufen, dass sich irgendein Übersetzer oder Lyriker dafür begeistert hat und das übersetzt hat und dann selbst einen Verlag gesucht hat.
Verstehe.
Und das Einzige, was ich dann halt machen musste, war da von meinem Verlag die Rechte einzuholen.
Ja.
Was ist bitteschön an Verona so besonders?
Schwer zu sagen. Also das fragt sich der Konstantin in diesem Buch auch. Und er sagt, das, was er an Verona besonders mag, ist, dass das Licht seiner Innenwelt ziemlich genau dem Licht dort entspricht. Und das kann ich bis zu einem gewissen Grade auch so sagen. Und wir haben mit den Kindern dort viel Zeit verbracht und das hat auch so persönlich in der privaten Historie Ursachen.
Es wird immer vertrauter, ja, A, je häufiger man hinkommt wahrscheinlich, und, ja, und B, sind die Erinnerungen, machen eine Stadt auch schön. Ich kenne das von Rom zum Beispiel.
Ja, ja. Rom liebe ich sehr. Also das ist noch eine andere Stadt, die ich, also bedauere ich sehr, dass ich jetzt schon 3 Jahre nicht mehr dort war.
Aber so eine Stadt kann es einem auch antun, wirklich antun. Ihre Frau, nehme ich an, die ist auch heute hier, die teilt wahrscheinlich ihre Vorliebe für Verona auch, oder?
Ja, ich denke schon.
Sie verzieht kaum eine Miene.
Manchmal würde ich auch gerne mal in eine andere italienische Stadt.
Aber ist nichts zu machen, ne?
Ja, es liegt günstig und wir haben kurz Zeit und dann sagt, ach, gehen wir einfach.
Ah, verstehe. Ich denke, das hat man verstanden ungefähr im Mikrofon. Ja, ja, Verona, ich dachte, Sie können mir doch ein bisschen mehr darüber erzählen. Es kommt ja eine Geschichte drin vor, da es wird natürlich Romeo und Julia werden erwähnt.
Das wird ja eher so etwas ironisch erwähnt, ja. Romeo und Julia. Also die Stella sagt, das ist ja alles noch fake. Aber ja, tatsächlich, also die Pisanello-Madonna, die im Castel Vecchio, das ist für mich immer allein ein Grund hinzufahren, das ist ein umwerfendes gotisches Bild. Und dazu gibt es eben die Geschichte, und das kommt in der Novelle auch vor. Dieses Bild wurde vor einigen Jahren gestohlen. Mhm. War verschwunden. Ich bin damals hingefahren und habe gesehen, tatsächlich, die haben im Museum die leeren Rahmen und die herabhängenden Drähte alles so gelassen.
Ah, okay.
Und das wirkte also wirklich so ausgeräubert, das Museum. Das war dramatisch, also mit Pistolen und so, und haben die das Personal bedroht. Und für mich war es also wirklich ein bestürzend, dass diese Madonna weg ist. Und tatsächlich hat die damals noch ukrainische Polizei die wieder aufgetrieben, diese Werke, und die wurde zurückgebracht.
Und jetzt hängt sie wieder.
Jetzt hängt sie wieder genauso da. Ich habe sie vor kurzem erst angeschaut.
Nicht großartig hinter Glas oder sonst
was? Ja, sie ist jetzt mittlerweile, also sie steht schon noch so auf der, das war wie so eine Staffelei ist das. Mhm. Und sie haben Gas davor, ja, das schon.
Aber nochmal, ich habe mir das Bild nochmal angesehen, tatsächlich auch, nachdem ich es ja also schon mal gehört habe, schon mal eine Lesung von Ihnen hören dürfen. Und im Radio haben wir, glaube ich, noch 2 Sendungen von Ihnen auch tatsächlich, von literaturkritik.de ist eine und eine andere, jetzt habe ich es vergessen, auf jeden Fall auch noch eine Rezension. Ach, aus Literatur in Bayern, die vertone ich ja auch immer. Mhm. Und die sind also beide bei uns im Radio auch da. Also insofern bin ich da ein bisschen mit vertraut, was Sie an der Stelle mit dem neuen Buch also getan haben. Dieses Bild ist ja ungefähr 1420 oder sowas, ne? In der Größenordnung ist es, glaube ich, entstanden. Auf mich wirkt es nicht sehr beeindruckend erstmal. Was beeindruckt Sie daran?
Auf mich, ich kann tatsächlich sagen, es war ganz spontan, hat mich diese Madonna unglaublich angesprochen, weil wenn man das im Castel Vecchio, wenn man diese verschiedenen, das ist ja so nach der Zeit geordnet, die verschiedenen zahllosen Madonnen da sieht, ist das von der einerseits von der Schlichtheit und andererseits von diesem ergreifenden Ernst dieser Madonna und dieser auch Traurigkeit dieser Madonna, die gleichzeitig da so das Kind auf dem Schoß hält, den Schöpfer der Welt. Man hat so das Gefühl, dass sie ihn schon hält in dem Wissen, dass er sterben wird, dass er gekreuzigt wird. Und das Ganze ist also gleichzeitig auch sehr lebenswahrscheinlich. Also wenn man das vergleicht mit den teilweise noch sehr steifen Darstellungen.
Mit so einem Püppchen
Das also für mich ein, wie gesagt, hat mich also persönlich, für mich hat das eine ganz ungeheure Präsenz, so oft ich davor stehe. Mhm.
Ja. Aber was mich erwischt, ich bin ja von Haus aus gelernter Zoologe, mich hat die Wachtel erwischt, die auf diesem Bild ist. Ja. Also das muss man den Zuhörern vielleicht sagen, Zuschauern hier, die hier sind, auch vielleicht sagen. Auf diesem Bild mit Madonna, mit Kind, befindet sich unten eine nicht so kleine Wachtel draufgemalt. Ja? Mhm. Und die spielt ja auch eine gewisse Rolle. Ja.
Wenn Sie uns da weiter. Also über die Wachtel will ich aber gar nichts verraten.
Aber zumindest die Symbolik also der Wachtel können eben, Sie auch.
Eben das will ich gar nicht, ich will das offen lassen. Also die Wachtel, das ist eine der Schlussfragen, wo die Studentin Stella fragt, ob sie irgendwas weiß über Wachteln und über eine gewisse Symbolik und sie sagt gar nichts. Das ist auch meine Antwort.
Okay, also dann sage ich auch nichts. Ich weiß auch einiges über Wachteln, beziehungsweise auch über die Symbolik von Wachteln. Es gibt auch unter anderem eine christliche Symbolik darunter, aber auch in vielen anderer Hinsicht wird die Wachtel öfter mal benutzt für symbolische Dinge, die in unserem Leben eine Rolle spielen. Gut, dann darf ich das jetzt nicht sagen. Dann sage ich das auch nicht. Vielleicht darf ich noch mal kurz auf Ihre Übersetzungen zurückkommen. Ich weiß ja nun, wie Sie oftmals zu den Büchern in anderen Sprachen kommen. Es sind ja doch einige. Italienisch, Französisch ist ja schon fast Englisch, fast ja normal schon fast. Und dann kommen wir dann zum Tschechischen, das haben wir gerade erwähnt, Griechische, Ungarische, Rumänische, Kroatische, Arabische und...
Arabisch ist sehr viel übersetzt.
Ja, wie kommt das?
Ja, das ist wiederum seit, ich glaube, 2005 kenne ich den arabischen, syrischen Dichter Fuad al-Awad, der seit damals einen deutsch-arabischen Lyriksalon veranstaltet. Der erste war ganz groß im Literaturhaus hier, ich glaube 2005 war das. Der zweite war dann tatsächlich in Damaskus. Da waren wir zu dritt, Ulrike Dresner, Evelyn Schlag und ich eingeladen. Und zusammen mit syrischen Autoren, arabischen Autoren. Das war unglaublich beeindruckend, natürlich auch wegen der Diktatur dann. Also es hatte natürlich auch seine Schattenseiten. Aber seit damals findet da immer wieder so ein deutsch-arabischer Lyriksalon statt, teils in München, teils in Aachen, teils in anderen Städten. Mhm. Und jedes Mal hat Fuad dazu ein Buch veröffentlicht, eine Anthologie mit Gedichten der Autoren, die dort lesen. Also ich habe schon einen guten Gedichtband beisammen, wenn es auch verstreut ist auf verschiedene Anthologien. Mhm.
Und wie hören sich Ihre Gedichte auf Arabisch an? Mögen Sie das?
Ich höre es sehr gerne. Ich habe natürlich keine Ahnung, was. Also ich kann es mir jetzt natürlich nicht vorstellen, weil ich kann tatsächlich kein. Zumindest zwei Worte Arabisch kann ich. aber das. Ich würde es immer gerne lernen, aber bisher hatte ich noch nicht viel Zeit.
Aber es ist ja eine Frage, auch mal die eigenen Geisteserzeugnisse auch mal in einer wirklich ganz anderen Sprache zu hören. Ja. Das ist schon was anderes. Ja, also, ja, aber ich finde das trotzdem ganz wichtig. Aber Sie haben noch eine Sprache, die nicht die überhaupt gar nicht selbstverständlich ist, nämlich Bengali. Und Bengali sprechen ja als Muttersprache immerhin eine Viertelmilliarde Menschen. Das ist eine der meistgesprochenen Sprachen, die wir haben auf der Welt. Ja. Wie sind Sie daran gekommen?
Das ist über einen Lyriker, der übrigens sehr stark verfolgt ist, von Islamisten verfolgt wird und der ganze Odyssee gemacht durch verschiedene Länder, mit dem ich in Kontakt stehe, und der hat das unter anderem mal übersetzt und da in Magazinen veröffentlicht. Da habe ich natürlich auch keinerlei Ahnung, also ich kann ja nicht mal die Schrift.
Ja, ist schon klar. Naja, aber dann merkt man einerseits, wie ausgesperrt wir davon sind, aber wie auch die Menschen, die hierher kommen, erstmal ausgesperrt von unserem sind. Ja. Auch wenn sie ein bisschen mehr Englisch lesen, vielleicht, wenn sie etwas gebildeter sind und nicht aus dem kleinsten Dorf kommen oder sowas, dann haben sie ja schon mal ein bisschen Idee. Aber wie sind Sie auf den Stoff gekommen? Gab es einen Anlass, den Sie beobachtet haben? Einfach hingesetzt?
Gar nichts. Ich muss sagen, also mir geht es bei Lyrik wie bei Prosa, wie bei Theater so, dass ich im Grunde, ich habe, mir fällt immer alles im Gehen ein. Ich gehe oft stundenlang spazieren Und da mache ich, also bei Gedichten ist es so, dass ich zunehmend Gedichte überhaupt nur noch im Gehen, also
diktieren sie oder
nein, was? Nicht, nein, im Kopf, ich merke sie, mache sie sozusagen im Kopf und gehe dann nur noch heim und schreibe sie auf.
Ja.
Und bei Prosa ist es ähnlich, dass ich so ganze, oder Drama, dass ich so ganze Dialoge oder Szenen so im Kopf schon so entstehen, und ich kann wirklich sagen, es entsteht. Ich beabsichtige da gar nicht so viel. Also ich kann es nicht sagen, es fällt mir einfach spontan ein.
Naja, hätte ja sein können, dass sie eine Beobachtung hatten.
Aber es ist ganz unvorhersehbar. Also es ist relativ wenig geplant, muss ich sagen.
Dafür ist es ein sehr schönes Buch. Für ein ungeplantes, also lesen Sie, meine Damen und Herren, ein ungeplantes, aber sehr gut geschriebenes Buch. Es lohnt sich auf jeden Fall.